Gott kann Leid in Segen verwandeln. Er kann schwere Zeiten zu geistlichem Wachstum benutzen und er kann aus einem Tränental einen Quellenort machen. Wie er das in deinem und in meinem Leben tut, das schauen wir uns jetzt mal anhand von Beispielen aus der Bibel und aus der Kirchengeschichte etwas näher an. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Denn wenn wir das richtig verstehen, dann bekommen wir einen ganz neuen Blick, eine ganz neue Sichtweise für Leid in unserem Leben. Und dann werden wir darin nicht nur was Negatives, sondern vielmehr eine Chance sehen, nämlich die Gelegenheit, Gott in der Not durch Vertrauen zu ehren, ihn besser kennenzulernen, geistlich zu wachsen und Frucht für die Ewigkeit zu bringen. Und das ist das große Ziel von dieser Botschaft. Weißt du, der Sündenfall im Paradies, das war eine schreckliche Katastrophe, ein tragisches Ereignis, das ja bis auf den heutigen Tag unfassbar viel Leid verursacht hat. Und auch Christen sind davon nicht verschont, ja, im Gegenteil, es gibt viele Gläubige, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden oder aber auch die anderweitig leiden und durch schwere Zeiten gehen. Aber wir sollen wissen, dass wir einen himmlischen Vater haben, der souverän über allem steht und dem etwas an uns liegt, ja? Der aus Schmerz Gutes entstehen lässt, der nur Gedanken des Friedens mit uns hat und der uns versichert, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Gott ist ein Rettergott und deshalb redet er zwei- oder dreimal zu Menschen, um ihm von dem Weg ins ewige Verderben abzubringen. Und Hiob 33 zeigt, dass Gott dazu manchmal auch Leiden benutzt. Ein Beispiel dafür ist der gottlose König Manasse. Der hat mehr Böses getan als alle Könige vor ihm. Schrecklicher König. Doch dann hat der Herr zugelassen, dass Manasse in Gefangenschaft gekommen ist, wo er viel gelitten hat. Und dort in seiner Bedrängnis, da hat dieser gottlose König dann angefangen, zu Gott zu schreien und Buße zu tun. Und der Herr hat darauf geantwortet und ihm einen Neuanfang geschenkt. Das hat Gott auch in der Kirchengeschichte immer wieder getan. Ein Beispiel dafür ist John Newton, der Dichter von dem berühmten Lied Amazing Grace. Vor seiner Bekehrung, da war Newton ein unbarmherziger Sklavenhändler, ein brutaler Trinker und ein großer Spötter. Aber dann kam der Tag, an dem Gott zuließ, dass Newton bei einem Sturm auf hoher See fast ums Leben gekommen wäre. Und in seiner Todesangst, da hat Newton plötzlich zu Gott gerufen und der Herr hat tatsächlich Rettung geschenkt. Und dieses Ereignis, das wurde dann zum Wendepunkt seines Lebens. Der bekannte Autor C.S. Lewis, der ist auch durch Leid gebrochen worden. Vorher, da lebte er als stolzer, intellektueller Atheist. Und erst durch den Schmerz, das heißt den Tod seiner Mutter, Kriegserfahrungen und eine große innere Leere, da wurde sein Herz weich. Und dadurch wurde er dann bereit, die Gnade Gottes persönlich anzunehmen. Und er hat mal gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, aber er ruft in unserem Schmerz. Der Schmerz ist sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Und das stimmt. Denn wenn es dem Menschen gut geht, dann genießt er das Leben und dann denkt er oft nicht an Gott. Aber wenn plötzlich Krisen kommen, dann werden manche Menschen wachgerüttelt und fangen an, über die fundamentalen Fragen des Lebens nachzudenken. Der Pastor Wilhelm Busch, der hat mal von einem Mann namens Amsel erzählt, der in einem Bergwerk unter Tage gearbeitet hat. Ein starker, aber gottloser Mann. Und eines Tages, da passiert ein Grubenunglück, bei dem Amsel verschüttet wird. Und seitdem ist er querschnittsgelähmt. Busch hat ihn dann besucht, aber sobald er den Raum betritt, da schreit Amsel ihn an und sagt, na du Pfaffe, wo war denn dein Gott, als der Stein mich traf? Scher dich zum Teufel mit deinem Geschwätz. Und Busch ist von dieser Reaktion so erschüttert, dass er kein Wort hervorbringt und fassungslos wieder nach Hause geht. Aber Gott hat diesen Amsel nicht losgelassen. Und einige seiner gläubigen Kumpel, die haben ihn tatsächlich zum Glauben an Jesus geführt. Und als Wilhelm Busch dann später den Amsel wieder besucht hat, da hat er zu Busch gesagt, weißt du, ich glaube, ich lebe nicht mehr lange. Aber ich weiß jetzt, wohin ich gehe. Und wenn ich vor Gott stehe, dann will ich ihm dafür danken, dass er mir die Wirbelsäule zerschlagen hat. Und Busch, der konnte kaum fassen, was er da hörte und sagte, Amsel, was sagst du da? Doch der Mann, der hat nur gelächelt und geantwortet, wäre das nicht passiert, wäre ich meinen Weg weitergegangen, weg von Gott, geradewegs ins Verderben. Gott hat hart zugreifen müssen, um mich zu Jesus zu ziehen. Es war schwer, aber es war zu meinem Heil. Es ist besser, als Krüppel in den Himmel zu gehen, als gesund in die Hölle zu springen. Das ist eine krasse Aussage, aber so kann Gott Menschen durch Leid zur Errettung führen. Aber auch im Leben von Gläubigen kann Gott Leid in Segen verwandeln. Und oft benutzt der Herr dafür schwere Zeiten, um Christen geistlich wachsen zu lassen. Weil er will, dass wir einen guten Charakter entwickeln, dass wir in das Bild Jesu verwandelt werden. Und genau deshalb schreibt auch Jakobus: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen fallt. Ja, warum? Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Also Prüfungen sind die goldene Gelegenheit für uns, Ausharren zu lernen. Das heißt, drunter zu bleiben, weiterzumachen, in schweren Zeiten nicht zu resignieren. Und weil es für Gott wertvoll ist, wenn wir Ausharren lernen, deshalb sollen wir uns über Prüfungen freuen. Aber natürlich brauchen wir dafür eine gewisse geistliche Reife, um so eine Einstellung zu haben. Dass wir dahin kommen zu sagen, weil ich geistlich wachsen will, freue ich mich jetzt über diese Prüfung. Deshalb nehme ich sie aus der Hand Gottes an. Weißt du, genau da will Gott uns immer mehr hinführen. Und Paulus, der schreibt interessanterweise was ganz Ähnliches auch in Römer Kapitel 5. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Also wieder das gleiche Prinzip, weil Leiden von Gott dazu benutzt werden, dass wir geistlich wachsen, deshalb können wir uns sogar der Trübsale rühmen, weil wir dadurch lernen, in der Not bei Gott auszuharren, weil wir dann in der Not Erfahrungen mit Gott machen und weil dadurch in uns die Hoffnung auf Gott gestärkt wird. Und besonders, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, da will Gott uns seine Gegenwart erleben lassen. Und deshalb schreibt David auch mal in Psalm 34, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Denn dadurch lernen wir ihn auch besser kennen. Ja, wir werden vertrauter mit ihm. Ich habe das selbst auch schon oft erlebt, erst vor kurzem wieder. Ich gebe mal ein persönliches Zeugnis. Da war ich hier in Sri Lanka mit dem Scooter auf dem Weg zu einer kleinen Bibelschule, um dort zu unterrichten. Und unterwegs, da habe ich plötzlich einen Unfall, bei dem ich ohnmächtig geworden bin. Aber Gott hat es so geführt, dass ein paar Minuten später zufällig ein Krankenwagen vorbeikam. Und ich bin dann wieder wach geworden, als die Leute mich gerade in diesen Krankenwagen gehievt haben. Und bis heute habe ich immer noch Schmerzen wegen diesen Schürfwunden, aber die ganze Sache, die hat mir ganz neu bewusst gemacht, dass unser Leben wirklich nur ein Hauch ist und wie schnell sich alles ganz plötzlich ändern kann. Spurgeon hat mal gesagt, es gibt keinen Platz, an dem wir Christus so gut kennenlernen wie im Feuerofen des Leidens. Und Hudson Taylor hat in China auf dem Missionsfeld oft mit großer körperlicher Schwäche zu kämpfen gehabt. Und darüber hat er mal gesagt, ich konnte nicht arbeiten, nicht planen, nur still liegen. Aber dort auf dem Krankenlager, da hat Gott mich gelehrt, was es heißt, ganz in Christus zu ruhen. Ein anderes Beispiel ist Adoniram Judson, der über 30 Jahre in Birma tätig war. Und in dieser Zeit, da hat er 2 Ehefrauen verloren. Mehrere seiner Kinder sind schon im Kleinkindalter gestorben. Und er selbst hat fast 2 Jahre in einem grausamen Gefängnis verbracht, wo er gefoltert wurde und halb verhungert ist. Und in einem Brief an junge Missionare, da hat er mal geschrieben, wenn ich jemals etwas für die Sache Christi erreicht habe, dann geschah es, weil ich Leiden gekannt habe. Weißt du, viele Christen sind durch das Vorbild von Adoniram Judson tatsächlich ermutigt worden, in schweren Zeiten nicht aufzugeben, sondern sich weiter von Christus gebrauchen zu lassen. Und das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Gott benutzt in unserem Leben Leid auch dazu, damit wir zu Tröstern für andere werden, die durch Leid gehen. Denn wenn wir im Leid von Gott getröstet werden, dann können wir diesen Trost auch an andere weitergeben, die durch ähnliche Umstände gehen. Davon schreibt Paulus in 2. Korinther 1, in Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Weißt du, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, kann eine andere Mutter, die auch ihr Kind verliert, viel besser trösten als ein lediger Mann. Denn sie kann sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe das auch durchgemacht. Aber es gibt niemanden, der uns in unserem Leid so gut versteht wie Jesus Christus. In Jesaja 53, da wird mal über ihn gesagt, er war ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und im Hebräerbrief, da steht, dass er durch Leiden vollkommen gemacht worden ist, um jetzt für uns ein barmherziger und mitfühlender hoher Priester zu sein. Und das heißt, Christus hat gelitten, um uns in unserem Leid wirklich zu verstehen. Aufgrund seiner eigenen Erfahrung weiß Jesus ganz genau, wie du dich fühlst, wenn du durch schwere Zeiten gehst, wenn du einsam bist, unverstanden, gemobbt, enttäuscht. Er hat Mitleid mit dir. Er versteht dich und er trägt dich durch. Leiden sind noch ein Mittel dazu, dass Gott uns vielleicht demütig hält, damit wir uns nicht von ihm entfernen. Manchmal lässt er Leid in unserem Leben zu, um uns vor Hochmut zu bewahren. So war das bei Paulus damals. Der hat irgendwann mal eine einzigartige Glaubenserfahrung gemacht. Da wurde er nämlich von Gott in den dritten Himmel entrückt. Und da hat er Sachen erlebt, die unser Fassungsvermögen sprengen. Und damit Paulus sich aber darauf jetzt nichts einbildet, damit er dadurch nicht irgendwie stolz oder hochmütig wird, deshalb hat Gott ihm einen Stachel für sein Fleisch gegeben. Und das war irgendwas, was ihm richtig Mühe gemacht hat, was ihn klein gehalten hat und wodurch er sich schwach gefühlt hat. Aber genau diese Schwachheit hat ihn näher zum Herrn gezogen. Denn er hat realisiert, wie sehr er auf die Hilfe des Herrn angewiesen ist. Und deshalb hat er Gott auch im Gebet gesucht. Und dafür gibt's auch wieder viele Beispiele aus der Kirchengeschichte. Ich erzähle mal von Spurgeon, der ja einer der berühmtesten Prediger war, die es gegeben hat. Aber was viele nicht wissen, ist, dass er häufig mit Gicht, mit Depressionen und auch mit chronischen Schmerzen zu kämpfen hatte. Diese Leiden hat Gott als Bewahrungsmittel benutzt, damit Spurgeon sich auf den gewaltigen Segen, der aus seinem Predigtdienst entstanden ist, nichts einbildet. Und dadurch wurde er auch selbst sensibler für die Nöte von anderen Menschen. Es hat auch nicht an Kritikern gemangelt, die ihm das Leben immer wieder schwer gemacht haben. Aber es war alles zu seinem Guten. Also, manchmal benutzt Gott Leid, um uns vor Hochmut zu bewahren und uns nahe bei sich zu halten. Aber es kann natürlich auch passieren, dass wir als Christen trotzdem auf Abwege geraten, dass wir leichtfertig sündigen, dass wir stolz werden oder auf irgendeine schiefe Bahn kommen. Und was dann? Dann kann es sein, dass unser liebender himmlischer Vater Leid dazu benutzt, um uns wieder zurechtzubringen. In Hebräer Kapitel 12, da steht, mein Sohn, achte nicht gering des Herrn Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Weil Gott uns liebt, lässt er uns oft nicht einfach so laufen, wenn wir eigenwillige Wege gehen. Er will, dass wir Buße tun, dass wir unser Versagen bekennen und dass wir wiederhergestellt werden. Und manchmal, da benutzt er dafür auch Leid. Denk nur mal an Jona, der bekommt von Gott den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Aber anstatt zu gehorchen, läuft der Gott weg, genau in die entgegengesetzte Richtung. Und da hat der Herr eingegriffen. Und das, was Jona im Bauch des großen Fisches erlebt hat, war eine schreckliche Erfahrung, die er sein Leben lang nicht vergessen hat. Aber Gott hat es dazu benutzt, um ihn wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Ja? Oder nimm Hiob, der gerechteste Mann seiner Zeit. Der hat irgendwann angefangen, sich auf seine Frömmigkeit etwas einzubilden. Und dann lässt Gott zu, dass Hiob durch tiefes Leid geht. Und in dieser Leidenszeit, da kommt der Stolz zum Vorschein, den Hiob im Herzen hatte. Aber das Schöne ist, Gott kommt mit Hiob zu seinem Ziel, denn im Licht der Herrlichkeit Gottes, da demütigt sich Hiob und tut Buße. Und deshalb konnte der Herr ihn am Ende seines Lebens doppelt so viel segnen wie am Anfang. Im Psalm 119, da steht mal im Vers 67, bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. Und ich glaube, Jakob ist da auch ein sehr gutes Beispiel. Der hat ja immer wieder andere belogen oder betrogen, um einen eigenen Vorteil zu bekommen. Und deshalb hat der Herr eine ganze Nacht lang mit diesem Mann gerungen. Aber als klar war, dass Jakob sich nicht überwältigen ließ, da hat der Herr ihm das Hüftgelenk ausgerenkt. Das war eine Erziehungsmaßnahme in der Schule Gottes, kann man sagen. Und letztendlich ist die für Jakob zum großen Segen gewesen, obwohl er für den Rest seines Lebens nicht mehr richtig gehen konnte. Also wir dürfen nie vergessen, wenn Gott uns züchtigt, wenn er uns erzieht, dann immer aus Liebe, auch wenn er dafür manchmal Leid benutzt. Er sieht unser Leben im Licht der Ewigkeit. Und wir dürfen nie vergessen, dass es grundsätzlich immer Gottes Absicht ist, sich zu verherrlichen. Und auch dazu benutzt er oft Leiden oder auch Krankheiten. Denk nur mal an den Blindgeborenen in Johannes 9. Als die Jünger diesen Mann sehen, was sagen sie da? Da sagen sie, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Und sie machen hier einen ganz kapitalen Fehler, denn sie sehen hinter der Krankheit sofort eine Sünde. Aber das ist bei weitem nicht immer der Fall. Auch Christen können krank werden, ohne dass sie eine bestimmte Sünde begangen haben. Wir dürfen auf keinen Fall hinter jeder Krankheit bei Glaubensgeschwistern irgendeine Sünde vermuten. Das wäre schlimm. Jesus Christus hat den Jüngern damals gesagt, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Gott hatte die Blindheit dieses Mannes zugelassen, um sich selbst zu verherrlichen. Und dadurch, dass Christus dann die Augen dieses Blinden öffnet, stellt er einmal mehr unter Beweis, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist. Und gleichzeitig wurde dadurch durch die Heilung die Güte und die Barmherzigkeit Gottes auf wunderbare Weise sichtbar. Ähnlich ist es übrigens auch bei Lazarus, als Jesus von seiner Krankheit hört, da sagte er ja, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Und wieder lässt Gott eine Krankheit zu, um sich selbst zu verherrlichen. Und nicht nur das, er lässt sogar zu, dass Lazarus stirbt. Aber genau deshalb haben Maria und Martha Dinge erlebt, die sie sonst niemals erlebt hätten. Denn zuerst sehen sie, wie Jesus am Grab ihres Bruders Tränen vergießt. Das heißt, sie haben sein Mitgefühl in ganz besonderer Weise erfahren. Und dann werden sie außerdem noch Augenzeugen davon, wie Jesus Christus Lazarus aus den Toten auferweckt. Und dadurch wurde Gott verherrlicht und Menschen haben über die Größe Gottes gestaunt. Und wie oft hat Gott sich auch in der Kirchengeschichte schon verherrlicht, indem er Krankheiten geheilt oder auch Wunder gewirkt hat, wo er gezeigt hat, dass er tatsächlich der Hörer des Gebets ist. Und das ist wunderbar, gar keine Frage. Aber es gibt noch etwas Größeres als Wunderheilungen. Es gibt noch etwas Größeres als das spektakuläre Eingreifen Gottes. Und das ist, wenn Gott Menschen durch Leid hindurchträgt. Wenn Menschen Gott im Leid vertrauen, auch wenn er das Leid nicht wegnimmt. Wenn Gläubige Gott wirklich im Leid rechtfertigen und wie Hiob sagen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Gott wird auf wunderbare Weise geehrt, wenn er so einen Glauben bei uns sieht. Wenn wir wirklich mit Glaubensvertrauen sagen, wie Mose das mal schildert in 5. Mose 32, der Fels vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Weißt du, wir geben Gott die Ehre, wenn wir anerkennen, dass er keine Fehler macht. Auch wenn wir sein Handeln vielleicht überhaupt nicht verstehen. Als Jesus Christus von den Menschen mal aufs Übelste abgelehnt, beleidigt und verleumdet wurde, da hat er genau in dieser Zeit zum Himmel aufgeblickt, den Vater gelobt und hat gesagt, ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Ich habe mal von einem 21-jährigen jungen Mann gehört, der kurz davor stand, wegen einer Krebserkrankung zu sterben. Und er hat den größten Teil seines Lebens im Rollstuhl verbracht. Doch anstatt irgendwie bitter zu werden oder Gott Vorwürfe zu machen, ihn zu beschuldigen, hatte er tiefe Freude im Herrn. Und er hatte ein großes Ziel und das war, dass Gott durch seine Beerdigung verherrlicht wird und Menschen noch zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Und das war ein gewaltiges Zeugnis der Gnade Gottes. Von dem, was die Gnade Gottes im Leben eines Menschen bewirken kann, der Gott im Leid vertraut. Der Mensch, der alles in Gott findet und der wie Paulus sagen kann, das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Weißt du, Glaube, der Gott in schweren Zeiten vertraut, der ist für ihn wertvoller als alles Gold der Welt. Petrus, der bringt das sehr schön auf den Punkt in 1. Petrus Kapitel 1, da sagt er mal, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, befunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Egal, durch welches Leid du gerade gehst, wenn du darin Gott vertraust und wenn du ihm die Ehre gibst, dann entsteht Frucht, die in alle Ewigkeit bleibt. Der Jesus hat mal zu Petrus gesagt, was ich tue, das weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Und ich glaube, das trifft im übertragenen Sinn auch auf uns zu. Es gibt vieles, was wir jetzt nicht begreifen, wo wir jetzt Fragezeichen haben, wo wir fragen, warum, und wir keine Antwort bekommen. Aber es kommt die Zeit, wo Gott den Schleier lüften wird, wo er uns zeigen wird, warum er dieses oder jenes Leid in unserem Leben zugelassen hat. Und dann werden wir verstehen, wie auch in unserem Leben er das wahrgemacht hat, was wir in Römer 8 lesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. So, ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Gott kann Leid dazu benutzen, um Menschen zur Buße zu führen, damit sie errettet werden. Im Leben von Gläubigen kann Gott Leid dazu benutzen, um uns geistlich wachsen zu lassen und ihn besser kennenzulernen. Manchmal, da lässt Gott Leid in unserem Leben zu, damit wir zu Tröstern für andere werden können, die ähnliche Leiden erleben. Er benutzt Leid auch als Bewahrungsmittel, um uns demütig und nah bei sich selbst zu halten. Und wenn wir eigenwillige Wege gehen, dann kann Gott auch Leiden zur Erziehung benutzen, um uns wieder zurechtzubringen. Gott will sich immer verherrlichen. Und manchmal geschieht das, indem er Krankheiten zulässt, um seine heilende Macht zu offenbaren. Aber noch größer ist, wenn Gott durch Leiden unseren Glauben prüft und wenn dabei sichtbar wird, dass wir ihm im Leid vertrauen, auch wenn wir sein Handeln oft nicht verstehen. Und wir sollen immer daran denken, das Beste kommt noch. Darauf sollen wir uns jetzt schon freuen. Denn wenn Jesus Christus wiederkommt, und das kann jeden Moment soweit sein, dann wird Gott selbst jede Träne von unseren Augen abwischen. Dann wird es für uns nie mehr Leid geben, keine Schmerzen mehr, keine Enttäuschung mehr, keine Einsamkeit mehr. Das ist dann alles für immer vorbei. Und dann erwartet uns etwas, was wir uns jetzt mit unserem begrenzten Verstand gar nicht richtig vorstellen können, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, 1. Korinther 2. Und weißt du, der Apostel Paulus, der hat davon mal so einen kleinen Vorgeschmack bekommen, als er in den dritten Himmel entrückt worden ist. Und dieser Mann, der so viel gelitten hat, der schreibt mit dem Blick auf die Ewigkeit in 2. Korinther 4, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das Leid, das ist nur für eine kurze Zeit im Vergleich zu der ewigen Freude, der ewigen Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und deshalb lasst uns Gott die Ehre geben und darauf vertrauen, dass Gott mit Leid in unserem Leben eine gute Absicht verfolgt, dass er aus unserem Leid Gutes entstehen lassen kann.